Gibt es Brillen für Hunde?
Es gibt Brillen für Hunde. Die haben zwar nicht denselben Hintergrund wie bei uns, also Sehkorrekturen macht man Tatsache nicht. Aber es gibt manche Erkrankungen der Augen, die es nötig machen, dass der Hund eine Sonnenbrille trägt.
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist was, Dog?, dem Podcast, in dem ich gemeinsam mit euch, einem Talkgast und unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung suchen möchte. Wir bilden uns also auch heute weiter in Sachen Hund. Und heute, da gehen wir zum Tierarzt. Beziehungsweise stimmt natürlich nicht ganz. Nicht wir gehen zu ihr, schließlich gehen die wenigsten Hunde gerne zur Tierärztin. Sie kommt zu uns. Wir haben sie nämlich eingeladen zu uns in unseren Podcast, Dr. Deborah Wimmer. Euch vielleicht von TikTok oder Instagram besser bekannt als Dr. Debbie. So heißt sie dort, Dr. mit G. Und dort betreibt sie in lustigen und informativen Reels-Stories und Beiträgen Aufklärung in Sachen Hundemedizin. Und Debbie berichtet uns heute aus ihrem beruflichen Alltag als Tiermedizinerin, die sich einem ganz besonderen Bereich der Tiermedizin verschrieben hat, von dem ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass es diesen Bereich auch für Hunde gibt. Ich sag nur Ophthalmologie. Was das genau ist, ja, auch das klären wir gleich hier im Gespräch. Hallo Dr. Debbie.
Ja, hallo Malte.
Ein wunderbarer Name. Wie kommt man, das drängt sich auf die Frage, wie kommt man auf die Idee, sich Dr. Debbie zu nennen? Es gibt verschiedene Arten, wie man vielleicht auf so eine Idee kommen kann. Entweder man hat so einen kranken Humor wie ich oder man hat zu viel gefeiert und eine tolle Idee gehabt.
Oder man hat vor einigen Jahren mal irgendwo einen englischsprachigen Witz gelesen, wo dieses Wortspiel aufgefasst wurde und hat das dann zum Anlass genommen, sich so zu nennen, weil man keine bessere Idee hatte. Und jetzt, heißt es Dr. Debbie mit G.
Ja, gut geklaut ist ja auch nicht schlecht. Vor allen Dingen Hauptsache es verfängt und die User und die Abonnenten rennen dir ja auch quasi die Tür ein. Du hast ziemliche Followerschaft.
Ja, es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, ohne dass da große Absicht dahinter war. Ich wollte einfach mit ein paar Kolleginnen, die auf Instagram Aufklärungsvideos machen, da wollte ich mitmachen, weil mir Aufklärung über gewisse relevante Sachen wie Tierleid oder auch gewisse andere Aspekte Tierschutz einfach am Herzen liegen. Und dann hat es geheißen, na, du brauchst aber einen professionellen Account. Das geht mit deinem persönlichen nicht. Und du hast gesagt, na gut, dann mache ich das. Und ich hatte die Jahre zuvor so ganz inkognito für mich selber auf TikTok ein paar Videos gemacht, habe die dann da reused und ja, dann hat sich der Account wirklich verselbstständigt und binnen weniger Monate ist dieser Account wirklich extrem, für meine Verhältnisse extrem groß geworden.
Mhm. Tiere, Tierschutz liegt dir am Herzen seit frühester Kindheit wahrscheinlich. War das auch Beweggrund für dich, letztlich in den Bereich Tiermedizin zu gehen?
Ja, wie bei vielen anderen auch, genau. Das war als kleines Mädchen schon so, ja, dass man das Gefühl hatte, ja, Tierärztin, das wäre doch was einfach, weil ich schon immer ein großes Herz hatte für Tiere. Und ich habe mich dann doch nochmal, als es dann darum ging, das Studium zu wählen oder eine Ausbildung zu machen, nochmal schlau gemacht, habe einen Studienberater besucht und geguckt, was denn sonst noch in Frage kommt. Aber so wirklich ums Thema Tiermedizin rum bin ich nicht gekommen. Und dann gab das eine das nächste. Ich habe den Numerus Clausus gemacht, bin so zum Studium zugelassen worden, habe das Studium ohne jetzt Riesenhürden auch hingekriegt, obwohl ich ein paar Mal einen Plan B geschmiedet hatte. Was, wenn nicht? Aber irgendwann hatte ich dann dieses Diplom endlich in Händen. Und ja, ich mag meinen Job sehr, doch.
Kam ja nicht zum Tragen, aber was wäre der Plan B gewesen? Auch was mit Tieren oder was völlig anderes?
Also der größte Plan B war Tatsache, Musik zu studieren. Mhm. Ich habe Querflöte gespielt. Müsste ich wieder mal in die Hand nehmen. Die letzten Jahre kam es sehr zu kurz. Aber das war auch, ich mochte diesen Konkurrenzkampf nicht. Das sind alles Einzelkämpfer und das bin ich nicht. Und kurz vor der Abschlussprüfung, da hatte ich auch noch mal so eine Phase, wo ich dann dachte, gibt es denn noch was anderes? Da dachte ich ja irgendwie so Polizeihundestaffel oder so. aber dazu ist es nie gekommen.
Weil du sagst, Liebe zu Tieren, speziell zu Hunden?
Nein, überhaupt nicht, generell. Also Nö, egal welches Säugetier. Ich finde die sehr faszinierend. Ich finde die cool. Ich bin auch mittlerweile, ich bin ins Studium gestartet, so eher als Hundemensch. Ich fand die cooler. Mhm. Hatte auch mit dem Gedanken Tatsache gespielt, meinen eigenen Hund zuzulegen. Von dem Gedanken bin ich mittlerweile wieder weg, weil einfach die Zeit nicht reicht und ich nicht meine komplette Freizeit, die mit vielem anderen gefüllt ist, einfach wirklich explizit auf den Hund ausrichten wollte. Das ist mir so klar geworden in diesem Prozess, wo ich auch bei einer Züchterin war und deshalb habe ich es abgewählt. Und jetzt im Laufe des Studiums bin ich Tatsache eher zur Katzendame mutiert.
Ah ja, da habe ich gelacht, aber an dieser Stelle hätten wir das Gespräch dann eigentlich auch abbrechen können. Eine heimliche Katzenfreundin, die sich mit dem Wort Hund in ihrem Insta-Profilnamen Follower erschleicht. Na, schönen Dank, Dr. Debbie. Nee, natürlich Quatsch. Katzenfreundlichkeit ist doch nun wirklich nichts Verwerfliches, nicht einmal in einem Hunde-Podcast. Natürlich finden wir alle Hunde viel, viel toller, aber wir sind natürlich weder intolerant noch gar Katzenhasser. Von daher habe ich mich natürlich mit Dr. Debbie weiter unterhalten. Ich wollte ja schließlich auch wissen, wie kommt sie auf dieses schmale Brett, Katzen lieber zu haben als Hunde? Geht doch gar nicht. Das musst du erklären. Ich meine, du bist hier in einem Hunde-Podcast. Wir lieben alle Hunde. Wir lieben
alle Tiere. Ich liebe Hunde, auf jeden Fall.
Und warum bist du eher jetzt in Richtung Katze tendierend? Was hat den Ausschlag gegeben?
Es gab nicht dieses Erlebnis. Mittlerweile merke ich halt einfach, ich mache keinen Unterschied zwischen Katze und Hund. Wenn ich in der Sprechstunde mit den Tieren zu tun habe, ist mir das vollkommen egal. Aber einfach so, wenn man in sich geht und so, wo ist das Herz, wenn ich mich jetzt denn entscheiden müsste, dann würde ich mich Tatsache mittlerweile für die Katze entscheiden. Ja.
Hat das auch damit zu tun, dass Katzen vielleicht die besseren Patienten sind?
Oh, auf keinen Fall. Also du hast in beiden Bereichen hast du super nette, lustige, liebe Tiere und du hast so die richtig fiesen, aggressiven, wo du wirklich gucken musst, wie gehst du ans Tier ran und wie kommst du vor allem zum Ziel. Und da unterscheiden sich Hund und Katze zwar schon ein bisschen, aber nein, also eine aggressive Katze ist auch, die hat ihre Klauen und Zähne oder ihre Krallen und Zähne überall. Mhm. Ist genauso wie, da ist der Hund fast ein bisschen einfacher zu kontrollieren, weil den ziehst du einen Maulkorb um und dann bist du schon mal sicherer, würde ich jetzt mal sagen, so grundsätzlich.
Hast du negative Erfahrungen machen müssen? Gibt es überhaupt Tierärzte, Tierärztinnen, die in ihrer Karriere komplett kratzerfrei, beißfrei durchkommen?
Ich glaube nicht. Nein, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die keine gravierenden Verletzungen in ihrer Laufbahn erleben, aber ganz, ganz ohne Kratzer und Dellen würde mich schwerst erstaunen, wenn es da irgendjemanden gäbe, der das von sich behaupten könnte. Ich glaube, das gehört zum Berufsrisiko dazu und es ist auch Tatsache Grund Nummer 1 für eine Berufsunfähigkeit bei Tierärzten.
Wie baust du denn, um diesem Beißen, Kratzen vorzubeugen, eine Beziehung zu deinen Patienten auf, gerade jetzt zu Hunden? Wie gehst du da vor? Wie gewinnst du deren Vertrauen? Weil das ist ja schon was für einen Hund ziemlich Einschüchterndes, kommt in die Tierarztpraxis. Da gibt es wahrscheinlich ganz wenige Hunde, die jetzt freudestrahlend auf die Tierärzte zulaufen. Also unser Hund klemmt da eher so ein bisschen den Schwanz ein, ist aber für ihre Verhältnisse ja durchaus zahm. Also bellt zum Beispiel nicht in der Praxis, sondern ist eher so ein bisschen, weiß ich auch nicht.
Ja, also man hat von bis eigentlich alles. Man hat die Hunde, die haben überhaupt gar kein Problem mit dem Tierarzt. Die kommen da rein, die finden das gut, die warten schon aufs Leckerli, was dann gibt. Und da ist das Ganze relativ einfach. Und bis hin halt zum richtigen Angstpatienten, wo man teilweise auch wirklich angstlösende Medikamente vorweg gibt, weil es halt einfach so schlimm ist. Also generell ist bei uns in der Praxis schon viel im Wartezimmer darauf ausgelegt, dass es eben möglichst stressarm ist, sowohl für die Katzen als auch die Hunde. Die Katzen haben ihr eigenes Wartezimmer und die Hunde auch. Und bei den Hunden haben es meine Chefs so eingerichtet mit Absicht, dass ein direkter Augenkontakt eigentlich schon da nicht möglich ist zwischen den verschiedenen Artgenossen. Ja. Das heißt, jeder Hund hat so seinen Safe Space. Und ich glaube schon, dass das schon so ein erster positiver Aspekt ist, gerade in Bezug auf eben Hunde, die es nicht so cool finden beim Tierarzt. Und wenn irgendwas laut wird, dann wird auch geguckt, dass man da vielleicht irgendwie den Patienten dann ins Auto verfrachten kann, bis es dann losgeht, einfach um die anderen Patienten möglichst nicht noch zusätzlich zu stressen. Und wenn die dann versuche ich persönlich auch immer möglichst die Wartezeit niedrig zu halten. Also mir ist es wirklich ein Anliegen, dass ich bei unserer Gott sei Dank 100%igen Terminsprechstunde auch möglichst es irgendwie schaffe, den Termin on time zu machen, weil je länger die warten, desto unruhiger wird das natürlich unter Umständen trotzdem. Und wenn die bei mir dann im Zimmer sind, ich lasse die immer von der Leine, dass die sich mal umgucken können. Und dann ist es auch unterschiedliche andere, die beginnen dann nach einer ersten kritischen Phase dann mal das Ganze zu beschnuppern. Und ich spreche in der Zeit mit Herrchen und Frauchen und nehme einfach mal die Vorgeschichte auf und beobachte das Tier und lasse es einfach mal sein und ankommen. Manche, die verkriechen sich unterm Bänkchen und die kommen nicht mehr hervor. genau, aber ich versuche das möglichst entspannt zu machen und einfach erstmal gar nicht groß aufs Tier einzugehen. Ich beobachte das aus dem Augenwinkel und lasse es erstmal machen. Und irgendwann kommt dann natürlich der Moment, wo es darum geht, auf den Tisch zu gehen. Es ist auch für viele ein rotes Tuch. Wir haben Tische, die kann ich runterlassen. Also ich muss dann nicht jedes Tier hochfahren, sondern ich fahre dann den Tisch ganz runter, dass das Tier selber oder der Hund selber aufsteigen könnte. Es gibt Tiere, da merkst du von Anfang an, die werden da niemals selbstständig raufgehen. Und da versuche ich das dann auch nicht. Dann bitte ich Frauchen oder Herrchen, okay, na, bitte mal hochheben. Und ich bin auch da der Meinung, es ist besser fürs Tier, wenn das Frauchen oder Herrchen macht, als wenn ich oder meine TFA dort einfach als fremde Person ranfest und es erstmal hochhebt. Und wenn ich eine Chance sehe, dass das klappt, dann versuche ich, wenn ich die Zeit habe, Tatsache, die Tiere mit Leckerlis dazu zu bewegen, selbstständig auf den Tisch zu steigen und dort zu bleiben und dann erst den Tisch hochzufahren. Und das klappt eigentlich, muss ich sagen, erstaunlich gut, wenn die Tiere natürlich nicht so viel Angst haben, dass sie einfach die Leckerlis komplett verweigern. Ja. Wenn das nicht mehr geht, habe ich jetzt kürzlich eine Fortbildung auch mitbekommen, dann ist der Ansatz Tatsache mittlerweile sogar, dass man es, wenn es irgendwie geht, abbrechen sollte und die Tiere eben, wenn die nicht mehr Leckerlis nehmen vor lauter Stress, dass man die dann eben schon vorbehandelt und denen etwas Angstlösendes gibt. Ich meine, diesen, ich sag's jetzt mal, Luxus kann man sich nicht immer leisten, aber da kann man sich ja noch ein bisschen darauf hinarbeiten, dass das mehr zur Normalität wird. Dass man eben solche Angstpatienten nicht in einen Teufelskreis nimmt, weil wenn du einen Hund, der so Angst hat, halt einfach wirklich unter den Arm packst, auf den Tisch packst, dort festhältst, der strampelt, ne, und kommt aber aus dieser Situation nicht los, ja, natürlich wird der nächste Besuch nur einfach viel, viel, viel schlimmer, bis hin eben dann zur Angstaggression, die ja so das große Problem dann eben ist.
Hi Malte, hi Debbie, hallo du da draußen. Melanie Lippisch hier. So, diesen Moment nutze ich jetzt mal zum Reingerätschen und freue mich, dass du, Debbie, heute hier im Podcast bist. Also mal von deinem Alltag als Tierärztin zu hören, finde ich super spannend. Und mir ist direkt positiv aufgefallen, dass eure Praxis so aufgebaut ist, dass möglichst jedes Tier im Wartezimmer einen Safe Space mit Blickschutz hat. Das ist ja echt mega für Hunde, denen die Nähe zu fremden Artgenossen eher unangenehm ist. Also richtig gut. Und bezüglich der Angsthunde noch eine Anmerkung von mir. Wenn du da draußen einen ängstlichen Hund hast, dann sprich mal mit deinem Tierarzt, dass du regelmäßig idealerweise auf deiner Gassi-Runde eine kurze Stippvisite einplanst, dein Hund beim Tierarzt an der Anmeldung ein Stück Käse oder Wurst bekommt, je nachdem, was der gerne mag. Das kannst du ja auch selber mitbringen. Und dann gehst du wieder. Das hilft mit der Zeit, diesen Ort des Schreckens nach und nach mit positiveren Gefühlen zu belegen, weil ja nichts passiert außer lecker Fresschen. Und Medical Training ist auch eine feine Sache. Also beim Medical Training, da lernt dein Hund spielerisch, sich anfassen zu lassen, gewisse Positionen von sich aus einzunehmen und so weiter. Und dazu hat die liebe Insa, die auch schon mal in einem Iswas-Dog-Podcast mit dabei war, wirklich tolle Tutorials auf ihrem Instagram-Kanal. Also schau da gerne mal vorbei. Insas Account heißt Mila_Malidor, benannt nach ihrer Mali-Mix-Hündin Mila. Und nun halte ich wieder den Rand und höre Malte und Debbie weiter zu.
Wie ist das prozentuale Verhältnis zwischen Angstpatienten und eben welchen, die ganz locker damit umgehen? Wie würdest du das sagen? Was überwiegt?
So richtig krasse Angstpatienten sind Gott sei Dank nicht extrem häufig. Also was werden das im zwischen 1 und 10% maximal. jetzt sogar gesagt eher so 1-2%, wo man wirklich halt eben Medikamente geben muss, weil es sonst gar nicht anders geht. Und dann denke ich, eine große Menge, was lassen das sein, 2/3 in einem Spektrum jetzt aber, die das Ganze jetzt nicht so cool finden, aber es ganz tapfer machen und man einfach merkt, ja, die versuchen ein bisschen zu beschwichtigen, aber die machen mit und sind dann auch super, super entspannt und glücklich, wenn es dann fertig ist. Und naja, ich hätte es mal gesagt, so 20% der Tiere sind doch, die da überhaupt gar keine Probleme haben, beziehungsweise vielleicht auch, ich würde es mir nie anmaßen, zu 100% zu sagen, ja, das ist es für den definitiv kein Stress, sondern die einfach nicht offensichtlich irgendwelche Probleme haben und gerne reinkommen und gut mitmachen und ja.
Und die sich von Leckerlis, beziehungsweise von dir mit Leckerlis auch ganz einfach dann ja, bestechen lassen.
Ja, das klappt wirklich gut. Na, genau.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Was sind denn die häufigsten Gesundheitsprobleme, auf die du in deiner Praxis dann so stößt?
Jetzt kommt schon ein erster Punkt, wo ich von einer ganz normalen Tierärztin abweiche. Ich mache mittlerweile Tatsache nur noch Augenheilkunde oder ich sage es mal zu 95% nur noch Augenheilkunde und somit kommen zu mir alle Patienten, die halt mit ihren Augen in irgendeiner Form Probleme haben, wo der Haustierarzt nicht mehr weiter weiß. Mhm. In der Allgemeinpraxis ansonsten, ich habe bis vor 2 Jahren ja da gearbeitet, ist extrem viel so Verdauungsprobleme, Durchfall, Erbrechen, wenn es um Krankheiten geht oder auch mal je nach Saison Husten. Das ist so wie bei uns Menschen auch. Und viele Termine sind ja aber natürlich auch so Routine, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, der Jahres-TÜV sozusagen. Mhm.
Ja, der muss einmal im Jahr sein, damit wir als Hundeeltern auch sicher gehen, dass es unserem geliebten Tier gut geht. Und natürlich hofft man immer, dass es dann auch der einzige notwendige Besuch bleibt im Jahr bei Ticker. Toi, 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 sie ist jetzt im 3. Jahr bei uns. Nachdem im 1. Jahr einige Besuche nötig waren, wegen zum Beispiel Tests auf Mittelmeerkrankheiten, Impfauffrischung, wegen einer abgebrochenen Kralle und ihrer Kastration, war im 2. Jahr tatsächlich nur der TÜV Anlass für einen Tierarztbesuch. Und auch aktuell liegen wir da gut auf Kurs. Wenn es so gut bleibt, drückt mal die Daumen, steht erst im Oktober der nächste Impftermin auf dem Programm. Apropos Impfung, da können wir doch gleich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Welche Impfungen sind vorgeschrieben? Was muss wirklich sein und wo sagst du, naja, kann man sich überlegen, ob man es wirklich muss oder ob es wirklich sein sollte?
Ich halte mich der Tatsache an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission der STIKO, die sowohl für Menschen als auch für Hunde die Empfehlungen halt je nach Infektionsdruck rauslässt. Wirklich verpflichtend sind eigentlich oder ist eigentlich nur die Tollwut rechtlich, wenn du über die Grenze gehst. Also sobald du reist und über eine Grenze gehst, brauchst du eine gültige Tollwutimpfung. Das andere kann man in dem Sinne freiwillig machen, muss man nicht zwingend. Ich finde es aber definitiv ratsam. Also es wird unterschieden zwischen den Kern-, den Core-Impfungen und den Non-Core-Impfungen beim Hund. Und zu den wichtigen da gehört Staupe, Hepatitis, Parvovirose. Das sind Viruserkrankungen, die halt einfach wirklich ganz schlimme Verläufe nehmen können. Der Zwingerhusten macht durchaus Sinn. Da bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher, ob das auch eine Core-Impfung ist. Ich glaube nicht. Ist aber trotz alledem sinnvoll, wenn halt der Hund viel Hundekontakt hat. Ne? Weil das ist dann wie im Kindergarten oder wenn er in eine Hundetagesstätte geht oder so. Ne? Das geht dann einmal durch die ganze Gruppe durch. Und so ein richtig fulminanter Zwingerhusten ist nicht lustig. Mhm. Also das ist schon, ne, das geht dann wirklich in so starken Husten einher, dass sich die Hunde richtig gehend übergeben. An Schlafen ist da dann auch nicht zu denken. Also da bin ich schon der Meinung, das macht Sinn mit entsprechendem Infektionsdruck. Und die Leptospirose, auch das eine Impfung, die ich definitiv empfehle. Das ist eine bakterielle Erkrankung, die über Mäuse als Vektor in stehenden Gewässern dann in dem Sinne übertragen wird. Also wenn der Hund da ab und zu mal einen Schluck nimmt, dass der sich damit infizieren kann. Das gibt ganz schlimme Nieren, Insuffizienzen und die Hunde können wirklich sehr akut dran sterben. Und ich finde, Krankheiten, vor denen man schützen kann, die eben sonst zum Tod führen würden, ist immer sehr tragisch. Also ja, pro Impfung.
Definitiv. Was man vermeiden kann, das sollte man vermeiden, weil einem so ein Tier ja auch ans Herz gewachsen ist und man sieht es ja bei sich selber auch. Also man muss gewisse Verläufe einfach nicht in Kauf nehmen, wenn es anders geht. Also pro Impfung, da unterschreibe ich das völlig. Das machen wir bei den Kindern, das machen wir beim Hund, das machen wir bei uns selbst. Also von daher, in diesem Podcast wird geimpft. Also nicht nur, wenn Tierärztinnen da sind, sondern generell. Jetzt hast du gesagt, Augenheilkunde, dein Spezialgebiet. Das ist, ich habe es in der Vorbereitung, hat mich das schon überrascht, weil ich dachte, das gibt's auch jetzt Spezialisten für Tiere? Wow, wie bist du darauf gekommen? Warum ist das dein persönliches Steckenpferd?
Also es kann sein, dass das schon in meinem Genpool liegt, weil mein Papa ist Augenoptiker. Ich habe im Studium schon gemerkt, dass ich dieses Fachgebiet sehr spannend finde. Zwar sind manche Bilder auch immer ganz grässlich gewesen, weil so richtig schlimm erkrankte Augen, die können auch richtig fies ausschauen. Und doch war immer diese Faszination da. Dann kam das klinische rotierende Jahr, das letzte, wo man als Tierarzt nochmal auf den verschiedenen Abteilungen in der Uniklinik jeweils halt so dann wirklich konkret sieht, ne, wie läuft das ab und so praktische Erfahrungen sammelt nach der ganzen Theorie. Und dort habe ich mich super mit diesem Team auf der Augenabteilung verstanden. Das war eine mega coole Woche, hat super Spaß gemacht. Und das hatte mich dann dazu bewogen, mich dort auch zu bewerben für eine Doktorarbeit, weil ich damals einfach gesagt habe, jetzt bist du gerade noch so in diesem Studieren und auf dem Arsch sitzen, sorry, drin. Und ich möchte das gleich nachher machen, weil ansonsten machst du das nie. Und ich möchte dann nicht später in Verlegenheit kommen und sagen, hätte ich's mal, weil ich es dann doch aus irgendwelchen Gründen brauche. Und habe diese Arbeit dann wirklich auch bekommen und so dann eigentlich schon den Fuß drin gehabt in diesem Team, dass ich dann zwischendurch während der Doktorarbeit auch mal in die Klinik bin, dort zugeguckt habe. Und eigentlich sehr untypisch für so eine Laufbahn auch direkt, in dem Sinne meine ersten praktischen Erfahrungen dann auch in einem sogenannten Internship auf dieser Augenabteilung gemacht habe. Also meine ersten Schritte als Tierärztin waren Tatsache als Tieraugenärztin, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich jetzt schon bin, dann mache ich dieses Internship und war 18 Monate da und habe zuvor eigentlich nur, um ein bisschen Geld zu verdienen, noch als Anästhesistin auch an derselben Klinik gearbeitet gehabt. Und dann eben, als diese Stelle geschaffen wurde, bin ich dann dorthin gewechselt und bin erst im Anschluss dann in die Allgemeinpraxis gekommen, um einfach jetzt nochmal zu gucken, so jetzt back to basics, das musst du auch nochmal machen, bevor man sich so dermaßen spezialisiert, um einfach zu gucken, ja, und auch in die Richtung einfach Erfahrungen zu sammeln. Und habe aber in diesen fünf Jahre, die ich da gearbeitet habe, einfach gemerkt, dass mein Herz für die Tieraugenheilkunde schlägt, für Tieraugen, dass ich mich da einfach so richtig reinfuchsen kann, dass ich da Lust habe, mich einzulesen und mich weiterzubilden. Ganz im Unterschied zu eben den ganzen anderen Fachgebieten, die es gibt. Ne? Also mein größter Schreck war immer die Internistik, wo ich einfach gerne die Basics gemacht habe. Aber sobald es ein bisschen komplizierter wurde und man gemerkt hat, die Standardtherapie oder die Standardansätze funktionieren nicht, dann hatte ich diese Bereitschaft, eben mich reinzubeißen und reinzufuchsen, nicht mehr. Und das war für mich das Zeichen, okay, ich glaube, du hast dein Fachgebiet gefunden und das ist nicht die Neurologie, das ist nicht die Internistik, das ist, Chirurgie macht Spaß, doch, das hat mir sehr Spaß gemacht, aber das ist auch nicht die Hauterkrankungen, ist nicht das Herz, also es gibt ja wirklich Spezialisten mittlerweile, wie bei uns Menschen, für alle Fachrichtungen, auch in der Tiermedizin, aber nein, mein Herz schlägt für die Tieraugen und das möchte ich machen.
Du hast dich also quasi in Tieraugen verliebt, richtig, nur auf andere Art und Weise, als das jetzt beispielsweise ein Hundemensch wie ich tun würde.
Ja, wobei ich Augen auch so sehr schön finde anzugucken. Also die gesunde Tieraugen, Hunde und Katzen, das ist was Schönes, ja auch von Vögeln. Also wenn man sich das mal in Nahaufnahme anguckt, das ist ein sehr faszinierendes Organ.
Was macht ein gesundes Tierauge aus? Wenn du sagst, es ist wunderschön anzugucken, woran erkenne ich an den Augen meines Hundes, oh, da ist was im Argen?
Die Symptome sind zahlreich. Also ein klares, reizarmes Auge, nicht gerötet, kein Ausfluss, kein Kneifen. Das ist ein glückliches, gesundes Auge, ne? Mit einem glänzenden Schimmer. Das ist super. Und sobald es davon abweicht, sollte man nochmal genauer nachgucken. Mhm. Also ein klarer Ausfluss mal in einer milden Ausprägung muss noch nichts Schlimmes sein. Aber sobald dieser Ausfluss halt mehr Konsistenz hat oder eine andere Färbung, weiß, gelb, grün, da sollte man reagieren. Augenkneifen, ja, das bedeutet, das ist unangenehm, das tut weh. Das ist ein Grund zu reagieren. Eine Rötung der Augen, also auch da, wenn es mal einen Tag lang ein bisschen geröteter ist wegen Zug, okay, aber wenn das 2-3 Tage ist und eher schlimmer wird, dann sollte man was machen. Oder wenn man natürlich Trübungen sieht, die in den sonst klaren Medien vorkommen. Also wenn da irgendwo ein weißer, bläulicher Schimmer ist, dann sollte man es einfach mal abklären. Heißt nicht immer, dass es gleich was sehr Schlimmes ist, aber kann durchaus ein Hinweis sein auf irgendeine Veränderung.
Jetzt hast du gesagt, dein Vater Optiker. Gibt es Brillen für Hunde?
Es gibt Brillen für Hunde. Die haben zwar nicht denselben Hintergrund wie bei uns, also Sehkorrekturen macht man Tatsache nicht, aber es gibt manche Erkrankungen der Augen, die es nötig machen, dass der Hund eine Sonnenbrille trägt. Der ganz große Klassiker hier ist zum Beispiel der Schäferhund. Die haben eine Autoimmunerkrankung auf den Augen, die auf UV-Licht getriggert entsteht oder durch UV-Licht getriggert wird. Und da gehört es Tatsache mit zum Management langfristig, dass die eine Sonnenbrille tragen, wenn die rausgehen. Genau. Oder ansonsten bei Jagdhunden, die durchs Gebüsch stromern, na, einfach zum Schutz. Da wird es eingesetzt. Oder auch bei gewissen Netzhauterkrankungen oder sonst Augenerkrankungen, wo die halt einfach auch aufs UV-Licht entweder eine Verschlechterung erfahren können oder die lichtsensibel sind. Ja, oder bei den Brachycephalen theoretisch, also bei den kurzen Nasen, wo die Augen halt so weit hervorstehen und die sich ständig da irgendwo wieder anrammeln, da kann das durchaus sinnvoll sein.
Jagdhunde, die in Gebüsche gehen, das ist ja sowieso was Hunde generell gerne machen, also sich irgendwo in die Büsche schlagen, irgendwo hinterherlaufen. Ist das eine besonders häufige Verletzung, dass ein Hund, keine Ahnung, einen Ast ins Auge gekriegt hat, einen Zweig irgendwie ausgeschlagen hat? Begegnet dir das in der Praxis häufiger? Weil ich wundere mich oft, wie Hunde da tatsächlich reingehen und komplett kratzerfrei wieder rauskommen.
Na, wir haben ja Gott sei Dank unsere Reflexe, ne? Und das Lied, der sogenannte Lidreflex, der funktioniert in der Regel sehr gut. Aber man sieht's schon mal. Also es kommen schon mal Verletzungen vor. Auch wirklich eindrückliche, wo ein richtiges Stöckchen zwischen Auge und Augenhöhle steckt. Und teilweise aber, weil die Hunde da viel mehr Platz haben als wir Menschen, kann das Auge tatsächlich auch verschont bleiben. Nicht immer. Es kann auch in die Hose gehen oder ins Auge gehen. Mhm. Aber dass denen das Stöckchen aus der Augenhöhle rausragt, neben dem Augapfel, und man denkt sich schon, um Gottes Willen, entfernt das dann fort, nicht selber. Hier der Disclaimer. Mhm. Wenn irgendwas im Auge steckt, egal wo, egal was, fasst das als Tierhalter nicht an. Wir wissen nicht, wo was es abdichtet. Das sollte unter Kontrolle beim Tierarzt in aller Regel unter einer Narkose entfernt und gemacht werden. Einfach, weil man nie weiß, eben hat es das Auge getroffen, muss man danach etwas nähen. Mhm. Blutet es vielleicht? Ja, genau. Und dann kann man das vorsichtig entfernen. Und teilweise, erstaunlich, passiert dem Auge nichts. Man entfernt es und man kann das Tier wieder aufwachen lassen, weil einfach, ja, echt Schwein gehabt hat.
In der Tat. Wie, das habe ich mich sowieso schon lange gefragt, wie testet man bei einem Hund die Sehfähigkeit? Also ich meine, klar, ob er jetzt was sieht oder nicht sieht, das merkt man, aber das vielleicht in Nuancen dann auch noch abzustufen und zu sagen, naja, ein bisschen oder ein bisschen mehr, wie macht man das? Weil der kann dir ja nicht sagen, was er sieht.
Richtig, das ist super, super schwierig. Also es gibt Leute, die halt bei ihren Sporthunden, gerade mit Agility, merken, mein Hund, der kriegt das mit diesen Hürden nicht hin. Der springt zu früh ab, der springt zu spät ab, der muss irgendwie schlecht sehen. Oder ich hatte jetzt kürzlich einen Hund, der offensichtlich einfach nicht gut fokussieren konnte. Also wenn es Frauchen gerufen hat, dann wusste der zwar aus welcher Richtung, aber die Augen irgendwie konnten es dann nicht wirklich ausmachen. Also so merkt man es halt im Leben und klinisch, dass da irgendwie so was komisch ist. Die Fehlsichtigkeit aber wirklich festzustellen, wenn es nicht eindeutig blind ist, das ist ja dann wieder was anderes, das merken die Leute dann schon, oder eine Unsicherheit bei Dunkelheit oder so, ist gar nicht mal so einfach. Ich meine, wir Menschen gehen zum Augenoptiker und lesen vorne die ganzen Buchstabenabfolgen, ja, und dann kann man schon mal sagen, jawohl, ist alles gut oder eben nicht. Beim Hund geht das natürlich schlecht. Man hat schon Möglichkeiten, grob die Reflexe zu testen. Also was ich standardmäßig mache, wenn ich einen Hund bei mir habe, ist, ich teste die Drohantwort. Ich mache eine drohende Geste mit meiner Hand aufs Auge zu und dann gibt's eine normale Reaktion. Das Auge wird geschlossen und somit sehe ich, okay, er sieht etwas. Jetzt ist dieses Sehen sehr, sehr, sehr grob und marginal. Also man macht diesen Test auch in der Humanmedizin. Und nur weil ein Mensch noch eine positive Drohantwort hat, heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht die Diagnose blind haben kann. Also so viel zu unserem super Sehtest. Aber das ist für mich so in der Allgemeinsprechstunde ein Zeichen. Die Netzhaut funktioniert noch und das Auge realisiert noch, es kommt was auf mich zu. Aber wie viel Prozent der Hund mit dieser positiven Test noch sieht, das kann ich gar nicht sagen. Es gibt eine Möglichkeit, die ist aber ein bisschen aufwendig und die machen auch nicht, also ein normaler Tierarzt macht das so oder so nicht und von den Augentierärzten, auch die machen das nicht ganz so häufig. Man nennt das Skiaskopie. Das machen auch die Humanmediziner beziehungsweise auch die Optiker, glaube ich, auch immer mal wieder, dass man halt versucht zu gucken, ist das Tier nahsichtig oder weitsichtig. Aber das ist aufwendig und braucht mehr Zeit und eben es braucht auch sehr viel Erfahrung. Aber das kann man in so einem Fall eben mit dem Border Collie, der zu früh abspringt beim Agility oder eben jetzt bei der Labrador-Dame, die ich da kürzlich hatte, die einfach nicht gut fokussieren kann. Da wird das durchgeführt. Ich selber mache das noch nicht. Vielleicht kriege ich es dann irgendwann mal hin, aber ich werde da mit ihr zusammen dann an die Uni gehen. Der Termin ist in den nächsten paar Wochen und werde mir das angucken und wer weiß, vielleicht kriege ich das dann bis in einer gewissen Weile auch hin, dass ich das anbieten kann, dieses Skiaskopie.
Spannende Geschichte, aber wahrscheinlich auch dann für den Halter sehr teuer.
Ja, so ein Spezialistenbesuch, der hat seinen Preis, das ist richtig. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was man alles testen muss. Die Leute, die können sich das natürlich gar nicht vorstellen, wie so eine Augenuntersuchung abläuft. Also viele, die kennen das natürlich beim Haustierarzt, der hat so ein Lämpchen und der guckt dann da vorne rein und versucht das so ein bisschen was auszumachen. Unsere Untersuchung, die findet natürlich bedeutend umfangreicher statt. Also die Untersuchung des vorderen Augensegments mit einer speziellen Lampe, einer Spaltlampe, die schon eine 10-fach Vergrößerung hat, die ermöglicht es mir schon mal viel mehr zu erkennen und auch zu lokalisieren, wo liegt eine Veränderung im Vergleich zu, wenn man es einfach mit einem normalen Lämpchen untersucht. Das ist aber noch lange nicht alles. Ich teste teilweise die Tränenmenge, die produziert wird. Die Anfärbung mit dem Fluoreszein-Test, das macht ein Hausarzt auch noch. Da kommt eine gelbe Flüssigkeit ins Auge und man guckt, bleibt das irgendwo hängen auf der Hornhaut und haben wir einen Hinweis auf eine Verletzung der Hornhaut. Und was wir auch machen, ist eine Augendruckmessung, um zu gucken, hat man vielleicht einen grünen Star vorliegen, einen erhöhten Augendruck. Und ich habe nochmal ein ganz spezielles Gerät, ein sogenanntes indirektes Ophthalmoskop, ja, gibt einen Knoten in die Zunge, wo ich die Netzhaut hinten im Auge, also da, wo man mit der ganzen normalen Lampe gar nicht hinkommt, wo ich die noch untersuchen kann. Dann gibt es theoretisch noch eine Möglichkeit, den sogenannten Kammerwinkel einzusehen. Das ist die Struktur, wo das Augenwasser abfließt, wo es auch mal Veränderungen geben kann. Also das sind teilweise Untersuchungen, die man dann hintereinander weg halt macht, wenn man sieht, okay, mit der Spaltlampenuntersuchung und dem Fluoreszein-Test bin ich noch nicht zum Ziel gekommen, ich muss weiter gucken. Und dementsprechend summiert sich das dann, ich sage mal, zwischen etwa 150 bis 200 Euro für so eine Basisuntersuchung von beiden Augen bis hin zu 300, 350 Euro einfach nur für eine Untersuchung, wenn dann alles gemacht werden und alles untersucht werden muss. Ja.
Zahlt sowas die Hundekrankenversicherung, wenn dein Hund krankenversichert ist?
Eine gute Krankenversicherung übernimmt das, ja, definitiv. Eine OP-Versicherung nicht.
Wie ist da generell deine Empfehlung aus ärztlicher Sicht? Krankenversicherung für Hunde, ja oder nein? Hängt davon ab, was oder wie? Wie würdest du dich da positionieren? Weil du bietest auch Beratung für Kranken, Krankenkassenleistung an.
Genau, ich habe einen Kooperationspartner, genau, das sind unabhängige Berater, die an die ich verweise, genau, weil ich selber einfach zu wenig Ahnung habe. Es gibt so viele Versicherer auf dem Markt, gute wie aber auch super schlechte Tarife und so viel Kleingedrucktes und Ausschlüsse, wo ich einfach nicht die Übersicht behalten kann. Und deshalb schätze ich diese Kooperation sehr mit diesen Kollegen aus Stuttgart, genau, die dann die individuelle Beratung je nach Tier, Rasse, Alter, Vorerkrankungen und übernehmen und denen dann halt wirklich nochmal sagen können, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Unterm Strich würde ich sagen, für jemanden, der einen niedrig bis mittleren vierstelligen Betrag ohne jetzt große Bauchschmerzen tragen kann im Notfall, für den ist jetzt eine Tierkrankenversicherung kein zwingendes Muss. Ja, für alle, und da würde ich mich einschließen, wo das halt durchaus eine Herausforderung ist oder für alle die, die von Anfang an sagen, das kann ich mir so oder so nicht leisten von heute auf morgen aus dem Nichts, für die ist es definitiv zu empfehlen, sich einen guten Tarif zu suchen. Und ich betone wirklich gut, weil es gibt sehr viele Versicherer, die jetzt hier natürlich diesen aufstrebenden Markt, die Nachfrage wird immer höher, da mitmachen wollen und die Tarife anbieten, die halt einfach nicht tragbar sind, ne, die da irgendwelche Versprechungen machen, die finanziell her gar nicht stemmen werden können und die schon zum Scheitern verurteilt sind oder die so viele Ausschlüsse dann haben. Ich meine, die ganzen rassebedingten Erkrankungen grundlegend ausschließen, weil sie ganz genau wissen, das sind eben genau die Erkrankungen, die am häufigsten vorkommen. Und wenn sie den Tarif halt zu dem und den Konditionen so niedrig wie möglich halten wollen, dann können die das einfach nicht stemmen. Und dann schließen die das aus. Die sagen das aber natürlich nicht. Und das erfahren dann die Leute erst hinterher, wenn sie ihre Rechnung einreichen. Und es dann eben halt heißt, ja, nee, sorry, das wird nicht übernommen, weil es ist ja eben eine genetisch bedingte Erkrankung. Und dann denke ich, ja, herzlichen Glückwunsch, dann ist eben Mist. Und das sind auch die Leute, die dann natürlich auch negative Werbung machen und sagen, eine Versicherung ist ein Scheiß, weil die übernehmen ja so oder so nicht, wenn es zählt. Und das würde ich so allgemein nicht sagen. Es gibt sehr gute Versicherer, die sehr zuverlässig bezahlen, einfach weil die Tarife ordentlich berechnet und kalkuliert sind.
Also eine gute Beratung zwingend erforderlich, die sollte man schon sich über sich ergehen lassen, damit man am Ende ja nicht der Gelackmeierte ist.
Genau, damit man einfach weiß, was ist drin und was nicht, was wird übernommen und was nicht und sich das einfach wirklich überlegen kann und sich dann entscheidet, was möchte ich abgesichert haben und was nicht.
Aufklären in Sachen Gesundheit, das ist das, was Debbie in ihrer Praxis im Gespräch mit den HalterInnen ihrer tierischen Patienten tagtäglich tut. Aber damit hört ihre Beratungstätigkeit ja noch nicht auf, denn Debbie setzt das auch auf Social Media, bei Instagram und TikTok weiter fort. Ihre Accounts haben wir euch ja in den Shownotes verlinkt. Schaut da unbedingt mal rein und abonniert bitte ihre Kanäle, gerne natürlich auch unseren Iswas-Doc-Kanal und Debbies Social Media Aktivitäten. Darüber haben wir hier auch noch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Wie wählst du die Themen für deine Beiträge aus? Hast du eine Planung oder ist das eher eine spontane Geschichte und sagst, ach, da mach ich jetzt mal ein Reel draus? Wie läuft das bei dir?
Es ist schon sehr spontan. Also ich habe extrem viele Ideen aus dem Alltag, ne? Sachen, die man an die man ranläuft oder wo man einfach merkt, okay, ja, da ist definitiv Aufklärungsbedarf da. Die Leute haben gar keine Ahnung, ne? Oder noch besser, die Frage kommt ständig. Ja, die muss ich ständig wieder beantworten. Da merkt man schon, okay, das ist ein Thema, das würde sich lohnen. Es gibt auch, ich meine, ich scroll auch sonst mal durch die sozialen Medien durch. Natürlich gibt's auch Inspiration, wo man denkt, ah ja, der hat das jetzt cool umgesetzt. Vielleicht kann ich das in anderer Form auch machen, weil ich das Thema gut finde. Also es ist ein bisschen multifaktoriell, aber es ist sehr viel Freischnauze. Also so richtig geplant ist schwierig für mich, neben dem ganzen praktischen Alltag. Also ich versuche, das unter einen Hut zu kriegen, aber ich habe auch eine extrem lange To-Do-Liste. Ich versuche mir das immer so ein bisschen aufzuschreiben, die noch abgearbeitet werden möchte. Die wird auch immer länger, aber ja, ich habe natürlich nur begrenzt Kapazitäten neben meinem Job, neben meinem Privatleben und ja, das akzeptiere ich auch so. Also ich mache das, was möglich ist und das, was nicht, das nicht.
Und es ist für dich auch ein Spaß, ein Zeitvertreib, ein Hobby, keine Zweitkarriere beziehungsweise irgendwas, wo du sagst, wenn das Augenheilkunde jetzt doch nicht, ich mache jetzt nur noch Influencer.
Nein, ich finde den Job als Influencer ist super streng und ist auch psychisch, denke ich, sehr anspruchsvoll, wenn man auf sowas angewiesen ist. Ich meine, ich weiß eben, und das entspannt mich dabei, ich kann jederzeit aufhören, wenn's nicht ist. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass das läuft. Und wenn ich mal eine Woche, zwei keine Inhalte habe oder mal Pause brauche, dann kann ich das machen. Klar straft mich der Algorithmus ab und klar muss ich das dann auch wieder abarbeiten. Aber wenn ich weiß, ich bin finanziell darauf angewiesen, dass eben meine Inhalte ausgespielt werden und ich bin abhängig, dass dieser Algorithmus mir immer wohlgesonnen ist, das möchte ich nicht. Das ist nicht erstrebenswert. Und ich glaube, da wird mir auch die Freude am Ganzen dann eben flöten gehen, auch wenn sowas durchaus finanziell lukrativ sein könnte. Aber nein, da ist mir meine psychische Gesundheit zu wertvoll. Und ich mache auch den Job zu gerne. Also und es ist ja auch meine Inspiration. Also ich sammle meine Ideen ja im Alltag. Und wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde, dann würde das ja wegfallen. Also ja, das, glaube ich, würde nicht funktionieren auf verschiedensten Ebenen.
Dann dürftest du nur noch klauen bei irgendwelchen anderen Influencern wie den Namen. Nein.
Ja, vermutlich ja. Das wollen wir ja nicht.
Definitiv. Und du hast ja auch Spaß an deiner Arbeit. Das hast du ja auch schon gesagt. Wie sehr nehmen dich Schicksale von Tieren mit? Denn du wirst ja nicht nur, ach, der hat jetzt ein bisschen Jucken in den Augen, der ist ein bisschen allergisch, da geben wir jetzt mal schnell ein paar Tropfen und dann ist das wieder geheilt. Das sind ja dann doch schon etwas schwierigere Krankheitsverläufe, mit denen du ja auch durchaus konfrontiert sein kannst. Wie sehr belastet dich das? Beziehungsweise wie hast du es geschafft, dass es dich nicht mehr belastet? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade am Anfang wird es eher noch schwierig gewesen sein.
Ja, man muss ein bisschen lernen, damit umzugehen. Das ist richtig. Man muss das lernen einzuordnen und man muss unbedingt als Fachperson einfach üben und daran arbeiten, dass man solche Schicksale möglichst nicht nach Hause nimmt. Also es gibt schon manche, die das wird nie ganz aufhören, die man dann wirklich halt noch mitträgt und wo man immer mal wieder dran denkt. Aber es ist schon wichtig, dass man lernt, einfach bei Verschluss der Praxistür auch wirklich solche Sachen möglichst irgendwie hinter sich zu lassen und seine eigenen Batterien dann wieder zu laden. Ich meine, ich habe einen großen Vorteil als Augenärztin, auch wenn das natürlich nicht schön ist, aber das Leben hängt von einem Auge nicht ab. Ganz im Unterschied zum Kardiologen, ja, da kann es ja dann wirklich lebensbedrohlich werden, aber ich meine, das Schlimmste in Anführungs- und Schlusszeichen, was mir passieren kann, ist, dass das Auge verloren ist und dass wir es entfernen müssen. Das tut mir klar immer leid und ich mache das definitiv nicht gerne und ist für mich die letzte Option. Aber es ist in Ordnung und fürs Tier ist es manchmal auch wirklich dann eine Erleichterung, wenn man diesen Schritt gehen kann. Und ein Leben ist auch mit einem Auge oder im allerschlimmsten Fall auch ohne Augen möglich, ohne dass es jetzt massive Lebensqualitätseinbußen ist. Also auch ein blindes Tier hat noch sehr viel Lebensfreude und Lebensqualität. Das ist natürlich schon mal ein entspannender Faktor, dass man da jetzt ja nicht dieselbe Last spürt wie sonst ein Allgemeinpraktiker oder eben sonst ein Spezialist, wo es dann halt wirklich lebensrelevant ist. Ja, ansonsten ist es ein Lernprozess halt einfach, dass man ja dranbleiben muss und lernen muss, sich davon bis zu einem gewissen Maße zu distanzieren. Und klar hat man auch manchmal die Schicksale, wo man auch manchmal sauer ist auf die Tierhalter, muss man auch ganz klar sagen, ne, wo man einfach merkt, die sind nicht bereit, dann halt eben die Konsequenzen zu tragen, dass sie sich für das Tier entschieden haben und die wollen den Weg, den es eigentlich nötig ist, nicht gehen muss und wollen, es stimmt dann nicht zu, das und das machen zu lassen. Auch da versuche ich mich immer wieder halt selber dran zu erinnern, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, dass ich jedes Tier retten kann. Das braucht einiges und trotz alledem, ja, du kannst sie nicht alle retten. Also ich versuche mich wirklich dann bis zu einem gewissen Punkt einfach zu distanzieren und zu sagen, guck, ich hab die Leute jetzt darauf hingewiesen. Ich habe ganz klar meine Meinung gesagt und ich habe denen ganz klar ins Gewissen geredet, dass es für das Tier anders besser wäre. Aber die schlussendliche Entscheidung, das ist deren Verantwortung. Und sie sind verantwortlich für ihr Tier. Wenn es wirklich tierschutzrelevant werden sollte, dann sind wir Tierärzte angehalten, dann ans Amt zu gehen. Das sollte man anzeigen, also wenn es wirklich ein Tierschutzfall ist. Aber auch da distanziere ich mich ja dann. Dann gebe ich das weiter, melde das und dann bin ich raus. Und das ist, glaube ich, für die persönliche Mental Health extrem wichtig, dass man einfach eben nicht diesen Anspruch hat, allen und jeden zu retten, und sondern einfach nur eben diese Aufklärung zu betreiben, Stellung, Partei fürs Tier zu ergreifen und solange es zu verantworten ist, die Verantwortung aber auch abzugeben und zu sagen, und alles andere kann ich nicht tun. Also wenn jetzt jemand sein Tier nicht impft, dann ist das so. Wenn jemand sein Tier nicht gegen Zecken adäquat schützen möchte, weil er irgendwelchen Verschwörungstheorien oder was weiß ich, Horrorgeschichten glaubt, ja, ne, da mache ich mich nicht mehr heiß, ganz ehrlich, weil ich sage einfach, das ist in deren Verantwortung und im besten Falle passiert nichts, dann gönne ich denen das und dann gönne ich das vor allem dem Tier. Und wenn das Tier sich dann eine zeckenübertragbare schlimme Krankheit holt, ja, ich werde helfen. Ja, ich werde gucken, dass das möglichst irgendwie wieder hinzukriegen ist. Und das ist natürlich ein Höllenritt. Und man hätte das Tier davor beschützen können. Aber das ist nicht meine Verantwortung, weil ich habe was gesagt. Und dann ist es Herrchen und Frauchen, die sich dagegen entschieden haben und jetzt die Konsequenzen für ihr Tier tragen müssen. Und das geht nicht auf meinen Schuh.
Wie oft ist das schon vorgekommen, dass du Leute tatsächlich dann melden musstest, weil es tierschutzrelevant wurde, dass du da HalterInnen in deiner Praxis hattest, wo du dachte, um Gottes Willen, was machen die? Die dürften überhaupt nicht mit so einem Tier in Kontakt kommen.
Kommt Gott sei Dank nicht sehr häufig vor, weil die Leute kommen in der Regel gar nicht zum Tierarzt oder die kommen so spät, dass man eigentlich nichts mehr anderes tun kann, als das Tier einzuschläfern. Und das hatte ich Tatsache noch nicht. Ich habe es schon mitbekommen, zweimal, wo dann eine Anzeige raus ist, in meiner jetzt 7,5-jährigen Laufbahn. Aber nein, das ist Gott sei Dank nicht extrem, extrem häufig vorgekommen bisweilen.
Gott sei Dank. Wie gehst du mit Hundeeltern, sage ich jetzt einfach mal, um, die sich selber schlau gemacht haben, die dann Dr. Google gefragt haben, bevor sie zum Tierarzt gekommen sind und quasi eine fertige Diagnose mitbringen und dir dann im Grunde ja eigentlich nur abverlangen, dass du diese Diagnose dann bestätigst oder dir ständig dazwischenreden und sagen, aber ich habe gelesen das.
Ich nehme das zur Kenntnis und mache meine Untersuchung dann genau so, wie ich es für richtig halte. Und entweder bestätige ich das oder ich bestätige es nicht. Und ich bin da mittlerweile mit genug Selbstsicherheit und Selbstvertrauen gesegnet, dass ich da dann auch dazu stehen kann das Ganze auch möglichst dann halt begründen. Und auch da, was der Tierhalter dann da draus macht, das ist dann seins. Aber ich mache keine Auftragsarbeit. Also sprich, nur weil jetzt jemand kommt und sagt, ich habe das schon alles gemacht und ich bin mir sicher, dass ich muss die Untersuchung trotzdem selber machen. Ich kann das so nicht einfach 1:1 übernehmen, wäre ja Quatsch. Weil wenn dann eine Fehldiagnose wäre, ne, und halt irgendwas nicht beachtet worden wäre und ich mich da einfach drauf verlasse, dann wäre das ja vollkommen fahrlässig und das wäre ja ein Kunstfehler. Also das wird, glaube ich, kein Tierarzt machen. Ich find's aber auch grundsätzlich falsch, sowas einfach nicht in die eigenen Überlegungen mit einfließen zu lassen, weil ich bin ja nicht allwissend und es gibt sicher viele Sachen, die mir nicht bewusst sind und dann bin ich teilweise auch froh, wenn mir Leute halt vielleicht noch so einen kleinen Hint geben und sagen, hier, ich hatte mich noch schlau gemacht und was denken Sie drüber, ne, in die und die Richtung könnte es doch auch gehen. Also ich finde, man ist ein Team, Tierhalter und Tierarzt und schlussendlich wollen ja beide, dass es dem Tier besser geht und ich finde diesen Weißkittelkomplex oder wie auch immer man das nennt, finde ich ganz furchtbar, wenn irgendein Arzt das Gefühl hat, er hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und sich dann irgendwie brüskiert fühlt, wenn der Tierhalter mit Vorschlägen kommt. Ich finde das cool, bis zu einem gewissen Maß. Also wenn mir dann eben jemand hier dann die fertige Diagnose hinlegt und sagt, hier, ich brauche die und die Augentropfen, weil ich bin mir sicher, dass es das ist, wo ich sage, Moment, nee, wir gucken jetzt noch mal, ne, und eben überprüfen das zuerst mal.
Wie stehst du zur Homöopathie? Weil wir haben hier im Podcast auch schon öfter gehört, dass bei bestimmten Themen, das war jetzt alles nichts wirklich Gesundheitsrelevantes, da ging es dann eher so um Ängste zu bekämpfen, die Leute gesagt haben, ah, wir haben da ein schönes homöopathisches Mittel gefunden, das hilft. Wie stehst du da generell zu?
Wenn es hilft, dann sollen die das tun. Also ich spreche das den Leuten, eben wenn es um kleinere Sachen geht, nicht aus. Wenn die jetzt Bachblüten geben wollen, dann sollen die Bachblüten geben. Ich stehe da null dahinter, gar nicht. Ich bin eine Frau der Wissenschaft. Für mich muss das klinisch halt einfach wirklich beweisbar sein. Und das ist im Rahmen der Homöopathie halt einfach über die ganzen Jahre, wo es das jetzt gibt, es ist nicht einmal wirklich gelungen, das zu bestätigen. Wie soll's auch? Also schon rein vom Herstellungsprozess her, ja, keine Ahnung. Da braucht es sehr, sehr, sehr viel Glauben und Vertrauen, um da zu glauben, irgendwo, wo kein Wirkstoff mehr drin ist, dass da eine Wirkung sein kann, weil da mal jemand 10-mal auf den Tisch geklopft hat. Nein, ist definitiv nicht meine Überzeugung, stehe ich nicht dahinter. Aber ich, wenn jemand fragt, darf ich jetzt hier Arnika-Kügelchen noch geben? Ja, natürlich, klar. Außer es ist eine diabetische Katze.
Okay.
Dann lieber nicht.
Das ist jetzt unter Umständen kontraproduktiv. Was hältst du, weil auch das in einem der letzten Podcasts aufkam, CBD-Tropfen. Wir haben die mal von der Tierärztin verschrieben gekriegt, nachdem unsere Hündin kastriert wurde. Einfach um, wie sie damals sagte, damit die Hündin ja beruhigt wird, keine Ängste vor uns aufbaut, weil wir ja die Bösen waren, die sie zur Kastration gebracht haben. Wir haben es damals nicht gegeben, weil wir uns auch gar nicht mit dem Zeug beschäftigt hatten und wir dann irgendwann meinten, naja, wir wollen den Hund ja jetzt hier nicht high machen, was natürlich Blödsinn ist, weil diese ganzen high machenden Substanzen da ja gar nicht mehr mit drin sind.
Aber
wir haben es dann gelassen, wir haben es dann mal später verabreicht, um ja so eine gewisse Angst, Grundangst bei ihr mal zu bekämpfen. Wir haben es aber dann nach ein paar Mal wieder eingestellt, weil wir gedacht haben, ne, bringt irgendwie gar nichts. Wie stehst du generell zu dem Zeug?
Na, CBD ist eine spannende Sache, weil es da durchaus Hinweise gibt, wissenschaftlich, dass eine Wirkung da ist. Ich meine, das ist ein Wirkstoff, ja, und der kann auch oder der hat auch eine Wirkung. Es ist noch nicht ganz klar, in welchem Rahmen es wirklich zuverlässig ist. Also da braucht es mehr Studien und mehr Wissen, auch gerade im Bereich der Neurologie und der Epilepsie, ja, wird es diskutiert. Ich habe da gerade kürzlich mit einem Neurologen gesprochen und der meinte, es ist noch nicht so ganz klar, aber es könnte theoretisch. Aber er empfiehlt es jetzt noch nicht, weil es halt eben nicht gesichert ist. Aber bei CBD, ich meine, ich habe eine Freundin oder eine Bekannte, die nimmt das gegen Schmerzen in ihrem Knie und die sagt halt, sie hat massivste Probleme und Arthrose in jungen Jahren schon und ihr hilft das. Ja, ist immer zu diskutieren, wie viel davon ist Placebo und wie viel davon ist reale Wirkung, aber ich würde es nicht ausschließen, weil eben man hat da ein Molekül, was man ansprechen kann und wir haben die entsprechenden Rezeptoren im Körper. Also ich denke schon, dass da eine gewisse Wirkung und natürlich dann auch eine gewisse Indikation ist. Aber es ist noch nicht ganz gesichert, wo es wirklich Sinn macht und wo es mehr eben dann der Placebo ist, der wirkt. Aber ich denke, viel falsch machen, jetzt nicht bei einem schwer erkrankten Tier, was noch andere Medikamente braucht. Da würde ich es jetzt wahrscheinlich eher nicht versuchen. Aber ansonsten, why not?
Zur Beruhigung jetzt bei Ängsten, bei, keine Ahnung, Angst vor Autofahren, bei Besuchen.
Genau. Oder auch bei Schmerzen, Arthrose. Man kann es probieren. Ich meine, mehr als nicht wirken, denke ich, kann es nicht. Und wenn man nicht sonst eben einen ganzen Medikamentencocktail hat, der dann noch irgendwie Nebenwirkungen hervorrufen kann oder ungewünschte Arzneimittelwirkungen, dann.
Amy hat auch mal CBD-Tropfen bekommen, und zwar nach ihrer Kreuzband-OP. Und ich hatte das Gefühl, dass es ihr ganz gut tut und sie beruhigt. Ich kenne aber auch Hundebesitzer, die gar nicht überzeugt waren. Aber auf genauere Nachfrage kam dann raus, dass sie ihrem Hund die CBD-Tropfen nur alle paar Tage mal gegeben haben, also unregelmäßig. Und dann kann man natürlich auch nur schwer eine Aussage bezüglich der Wirkung treffen.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Wie stehst du als Tierärztin zum Thema Kastration?
Es kommt darauf an, von welcher Tierart wir sprechen. Aber man ist mittlerweile...
Beim Hund,
ja, stimmt. Wir sind im Hunde-Podcast. Entschuldige. Genau, also beim Hund ist es Tatsache so, dass ein riesen Umdenken stattgefunden hat. Dass man sich immer bewusster wird, was Hormone halt für wichtige Funktionen im Körper übernehmen, sei es auf Verhaltensebene, sei es aber auch auf Körperfunktionsebene. Und dass man halt wirklich festgestellt hat, dass so eine Kastration nicht ohne Nebenwirkungen ist. Mhm. Ja, also man entnimmt ein funktionsfähiges Organ, was Hormone produziert, ja, was eine Funktion übernimmt im Körper, was über diesen Geschlechtstrakt hinausgeht. und kann dann natürlich nicht erwarten, dass das keinerlei negative Auswirkungen hat. Und ich meine, bei uns in der Humanmedizin wissen wir auch, ich meine, die Antibabypille der Frau, ja, da nimmt man nichts weg, aber da gibt man was dazu und das hat immense Auswirkungen teilweise. Also was da manche Leute für Probleme beschreiben, die sie nach dem Absetzen der Pille nicht mehr hatten. Manche vertragen es gut, andere weniger. Ne? Das muss man auch immer sehen. Aber das sollte uns eigentlich schon zeigen, dass so Hormone halt einfach eben nicht mal eine Lutschpastille sind und dass die durchaus ihre Funktion haben. Und wenn man dann einfach sagt, na, ich nehme jetzt halt wegen Angst vor einer Gebärmuttervereiterung oder wegen, ich möchte keine Welpen, nehme einfach dieses Organ prophylaktisch raus. Man sollte halt wirklich sich überlegen, was bezahle ich dafür? Was habe ich für Kosten? Weil das Risiko für Übergewicht steigt enorm, ja. Und Übergewicht, viele haben dann das Gefühl, ja, ist halt einfach ein bisschen moppelig, ist ja süß. Nein, auch Übergewicht ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die auch wieder Risiken mit sich bringt und prädisponiert für gewisse Erkrankungen. Also das alleine ist schon Grund, sich das gut zu überlegen. Dann haben wir gehäufte Berichte von Kreuzbandrissen. Ja, auch im Zusammenhang mit Gewicht, aber oder ohne. Bei der Hündin Inkontinenz ist ein Thema. Gewisse Knochentumore sind beschrieben, dass es häufiger vorkommt bei kastrierten Tieren. Also es ist wie überall in der Medizin, man hat sowohl einen gewissen Nutzen, aber auch die Kosten und was überwiegt. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, wenn eine Kastration nicht zwingend sein muss, dann sollte man es nicht prophylaktisch tun. Egal ob bei Rüde oder bei Hündin.
Meine Amy, die ist ja ein Tierschutzhund, die kam mit ungefähr einem Jahr zu mir und wurde leider schon kastriert, als sie circa 6 Monate jung war. Und das hat ihren Hormonhaushalt natürlich viel zu früh, also noch bevor sie richtig erwachsen werden konnte, komplett durcheinander gebracht. Überhaupt nicht förderlich für die körperliche und auch geistige Entwicklung und aus meiner verhaltenstherapeutischen Sicht kann eine Kastration von Natur aus eher unsichere Charaktertypen noch unsicherer machen und Problemverhalten dadurch intensivieren. Von daher auch von meiner Seite aus die große Bitte, auf gar keinen Fall unüberlegt oder auch zu früh kastrieren lassen und sich ganz genau und vor allem in Ruhe schlau machen, ob eine Kastration wirklich medizinisch notwendig ist. Ich habe zu dem Thema auch noch einen guten Buchtipp für dich. Das Buch heißt Kastration und Verhalten. Das ist von der Tierärztin Sophie Strottbeck. Und ihr Buch ist für mich eine Pflichtlektüre für jeden, der bei seinem Hund, egal ob Rüde oder Hündin, über diesen Eingriff nachdenkt.
Und wenn es nur darum gehen sollte, unerwünschten Hundenachwuchs zu verhindern, darauf hat Debbie dann auch nochmal gesondert hingewiesen, ist eine Kastration auch gar nicht unbedingt notwendig. Da tut es zum Beispiel auch eine Sterilisation. Und das ist, auch wenn viele es denken mögen, kein Synonym, sondern etwas ganz anderes.
Es ist möglich, auch eine sogenannte Sterilisation durchzuführen. Viele verwechseln Kastration und Sterilisation und haben das Gefühl, das eine ist Weibchen, das eine ist Rüde. Falsch. Kastration heißt eben, man entnimmt hormonproduzierende Organe komplett und hat dann keinen Zyklus mehr. Ja? Und eine Sterilisation ist wie bei uns Menschen auch einfach nur die Unfruchtbarkeitmachung. Also man durchtrennt Samenleiter und man durchtrennt den Eileiter und das ist möglich. Also gerade beim Rüden ist das keine Riesensache und man hat in dem Sinne einen unfruchtbaren Rüden, der aber noch voll hormonell aktiv ist weiterhin. Genau, also das sind modernere Ansätze, das ist möglich und das wäre für den Aspekt eigentlich eine ganz coole Sache, dass man nicht die komplette Kastration macht, sondern einfach nur die Sterilisation und somit dieses Problem nicht hat.
Unsere Hündin wurde kastriert, ist aber trotzdem, beziehungsweise zeigt trotzdem in gewissen Abständen noch diese Merkmale und Verhaltensweisen einer Läufigkeit, ohne dass sie natürlich läufig ist, aber so diese Auswirkungen, kuschelbedürftig, ein bisschen gereizt, treten trotzdem noch auf. Ist das normal?
Nicht unbedingt. Also ich denke, das muss jetzt nicht zwingend sein, das, aber es gibt beschrieben, dass es die sogenannten versprengten Ovarialanlagen gibt, also dass es nicht nur im Eierstock Hormon produzierende Gewebe gibt, sondern dass das irgendwo noch so da in der Region auch sein kann und manchmal passiert es Tatsache, dass bei einer Kastration eben nicht das ganze Gewebe entfernt wird, weil man es einfach nicht sieht und darstellen kann und dann ist sowas natürlich möglich. Ja, also da könnte sich durchaus mal lohnen, einen Bluttest zu machen, um zu gucken, ob da noch hormonell aktives Gewebe wirklich vorhanden ist, ob das wirklich real ist und damit zusammenhängt oder ob das irgendeinen anderen Zusammenhang hat.
Mhm. Und wäre das, wenn da eben noch Gewebe vorhanden ist, etwas, wo du sagst, das müsste dann auch noch vollständig entfernt werden? Oder ist das eher so eine gesagt, naja gut, dann müsst ihr eben mit den Verhaltensweisen, muss sie dann leben. Wie würdest du das einordnen?
Das kann manchmal sehr schwierig sein, eben dieses Gewebe überhaupt zu finden. Wir haben natürlich bei Rest hormonell aktiven Gewebe, wenn das jetzt nur leichte Verhaltensveränderungen sind, das wäre jetzt für mich kein Grund, das. Mhm. Was halt immer dann das Risiko ist, ist, dass eine sogenannte Stumpfpyometra noch passieren kann. Das heißt, dass das restliche Gewebe von der Gebärmutter, was da noch drin ist und auch noch Schleimhaut hat und diesen ganzen Zyklus halt weiterhin mitmacht, dass das sich entzünden kann. Also dass dieser protektive, dieser schützende Effekt der Kastration dann halt einfach nicht vollständig ist, weil eben noch Restgewebe von beiden Organen da ist, sowohl vom Eierstock als auch von der Gebärmutter. Aber es muss ja nicht heißen, dass da Probleme dann entstehen. Also das ist etwas, da habe ich auch zu wenig persönliche Erfahrung mit, weil ich eben so Sachen nicht mehr behandle. Aber das würde ich unter Umständen einfach dann nochmal mit einer Spezialistin besprechen, was sinnvoll ist und was nicht. Aber ich würde jetzt nicht zwingend Handlungsbedarf sehen, solange es keine Probleme gibt, die angegangen werden müssen diesbezüglich.
Was würdest du grundsätzlich aus tierärztlicher Sicht HundebesitzerInnen empfehlen, um ihren Hund fit, gesund, lebenslustig zu halten? Gibt es da irgendwelche Basisgeschichten, die jetzt besonders zu beachten sind, die jetzt über den, ich sag mal, gesunden Menschenverstand rausgehen?
Nein, eigentlich ist die Lösung ja relativ einfach, wie bei unserer eigenen Gesundheit auch. Viel Bewegung, gesunde Ernährung und ab und zu mal ein Gesundheitscheck, um eben zu sehen, dass alles okay ist. Ich denke, damit macht man schon vieles richtig.
Aber eine, nämlich die alles entscheidende Frage, die ist ja noch offen, quasi die Gewissensfrage an unsere Katzenfreundin. Würdest du dir allerdings noch einen Hund anschaffen irgendwann? Ist das etwas, was du komplett ausschließen würdest oder wo du sagen würdest, nö, kann noch passieren?
Wie gesagt, es passt momentan nicht in meinen Lebensstil. Wir sind extrem viel unterwegs und wir sind, ich und mein Mann, auch viel auf dem Mountainbike unterwegs. Ja, das lässt sich bis zu einem gewissen Grad mit Hund vereinbaren. Also diese Trail Dogs, das feiere ich sehr, dass die Leute da mit ihren Hunden wie die Wilden durch die Single Trails durchjagen. Und trotz alledem ist man natürlich ein bisschen weit ans Tier gebunden und wir sind mal hier, mal da, mal dort. Ich arbeite extrem viel unter der Woche. Ich habe lange Arbeitstage. Das ist halt für so einen Hund nicht schön, den dann 8, 10, teilweise 11, 12 Stunden dann halt einfach wirklich nicht zu beachten, mal kurz zu pinkeln. Ich kann den sicher in die Praxis nehmen, aber das ist halt für den nicht schön. Und von daher ist es momentan etwas, was mich dran hindert, dran zu denken, mir ein Tier zuzulegen. Das kann sich ändern natürlich. Was da aber noch erschwerend hinzukommt, ist, dass mein Mann auch nicht so affin ist, sagen wir mal so. Der mag die schon und der streichelt die gerne und wenn Freunde damit kommen, dann findet er die auch toll, aber in der eigenen Bude möchte der das eher nicht. Also von daher wahrscheinlich werde ich mir keinen Hund zulegen, aber ich habe momentan generell keine Tiere, auch keine Katze, auch aus diesem Grund, weil ich einfach, wenn ich ein Haustier habe, dann möchte ich das auch ordentlich machen, dann möchte ich dem die Aufmerksamkeit geben, die es braucht, dann möchte ich ihm die Beschäftigung zukommen lassen, die sie halt einfach brauchen, nicht einfach ein Tier zu haben, damit man es hat und damit man ein bisschen diesen Status hat. Da möchte ich all in gehen und das ist momentan nicht gewährleistet. Aber sag niemals nie. Wie gesagt, ich liebe die Hunde, ich liebe Katzen und manchmal kommt es anders, als wie man denkt.
So sieht's aus. Und du hast ja auch jeden Tag mit Tieren zu tun. Also dein Tierbedarf ist ja wahrscheinlich dann auch manchmal an manchen Tagen mehr als gedeckt. Und zum Schluss, ich nenne sie intern immer die Rudi Carrell-Frage. Die Älteren werden sich erinnern, der große Showmaster, lass dich überraschen und so, der in seinen Shows gerne Fragen stellte wie, haben Sie schon mal was mit einem Krokodil erlebt? Passt natürlich dann auch gerade bei einer Tierärztin. Debbie musste mir nämlich noch von einem besonderen Fall, einer besonderen Hundebegebenheit aus ihrer Praxis erzählen. Was ist die beste Geschichte, die du jemals mit einem Tier in deiner Praxis erlebt hast, wo du sagst, ja, das war bemerkenswert, in welcher Hinsicht auch immer?
Puh, jetzt hast du mich. Bin immer so schlecht darin, solche Geschichten dann rauszukramen. Ich lebe immer im Moment. Ich vergesse das auch relativ schnell wieder. Schande, Schande. In welche Richtung? Hilf mir mal ein bisschen.
Ja, das muss ja nichts für die Show sein. Das reicht auch, wenn du sagst, das hat dir besonders viel gegeben. oder das hat dich bestärkt darin, vielleicht diesen Weg weiterzugehen oder die Augenheilkunde noch intensiver zu betreiben, weil du jemandem helfen konntest?
Ja, doch, vielleicht. Vielleicht in die Richtung, jetzt nicht augenbedingt, sondern der Hund und die Zähne, das ist, oder der alte Hund und seine Zähne, das ist ja immer so ein Ding, wo sich viele einfach unsicher sind und dann sagen, oh, mein Hund ist schon 13, 14, 15, 16 und ja, der hat zwar schlechte Zähne, aber ich möchte nicht mehr, dass er was macht, weil ich habe Angst vor der Narkose, ich habe Angst davor, dass. Und ich hatte einmal einen ganz, ganz, ganz furchtbar schlimmen Fall, wo auch sich sowohl der behandelte Tierarzt damals einfach nicht mehr getraut hat, was zu tun, und Frauchen war auch alles andere als motiviert, da noch was zu tun. Aber es wurde halt immer schlimmer. Ja, und dann ist sie zu mir gekommen, weil der Hund dann halt eben kaum mehr gefressen hat und gespeichelt hat. Und alles war ganz schlimm. Ich habe dem reingeguckt. Also du hast den Hund schon gerochen, als er zur Tür reinkam. Mhm. Und dann musst du eigentlich gar nicht mehr gucken, wie es in der Schnute ausschaut. Habe ich dann getan und gedacht, okay, also so bleiben kann es nicht. Und wir haben dann den gut aufgearbeitet. Das heißt, wir haben nochmal geguckt, Leber, Niere, ist da alles okay? Ne? Vom Herzen her, da hat er, glaube ich, ein leichtes Herzgeräusch, also eine Klappe, die nicht mehr ganz ordentlich geschlossen hat. Aber haben das alles gut aufgearbeitet, war alles soweit. Jetzt kein Grund, die Narkose nicht zu machen. Gesagt, so, wir machen das jetzt. Ja. Ich konnte keinen einzigen seiner, muss jedes Mal wieder überlegen, 40 Zähne, 42 Zähne, konnte ich nicht retten. Es kam alles raus und es war bei vielen auch gar nicht mehr wirklich schwierig, die zu entfernen, weil sie einfach so locker schon saßen und nur noch eingebettet waren in Zahnstein. Anyhow, der Hund hat sich gut erholt und nach 2 Wochen ist Frauchen freudestrahlend gekommen und hat einfach gesagt, oh, ich bin so dankbar, der Hund, der hat so viel Lebensqualität wieder, der flitzt wieder rum, ne, der frisst wieder mit Appetit und es geht ihr so viel besser. Danke, dass sie mich genötigt haben, diese OP zu machen. Und ja, das zeigt einem halt einfach wieder, der alte Hund, ja, man muss manchmal ein bisschen was riskieren. Klar macht man da keine kosmetischen OPs mehr. Ich würde niemals freiwillig ein altes Tier nochmal in Narkose legen, nur damit man, keine Ahnung, ein kleines Hautknötchen, was überhaupt nicht, so ein kleines Wärtchen, weil das jetzt da ist und mich stört beim Streicheln, würde ich niemals rausschneiden. Aber wenn es halt medizinisch relevante Sachen sind, dann sollte man sich da nicht davor scheuen, das noch durchführen zu lassen. Vielleicht nicht bei der kleinen Praxis, die schlecht ausgerüstet ist und gar nicht ausgerichtet ist auf solche fortgeschrittenen Fälle, sondern halt dann in der Spezialklinik, die tagtäglich mit solchen erkrankten und alten Tieren zu tun haben und die einfach wissen, wie man sowas managt, und sollte das da dann durchführen lassen, weil man kann dem Tier auch im Lebensalter einfach noch wirklich nachhaltig helfen und das Leben verschönern.
Ein wunderschönes Schlusswort, Debbie, vielen Dank.
Sehr gerne, danke auch.
Ich selbst habe mit Ticker keine besonders guten Tierarztgeschichten zu bieten. Melanie, hast du noch eine gute beizusteuern? Amy ist ja immerhin schon 12 Jahre alt, von daher habt ihr doch sicher das eine oder andere erlebt oder vielleicht auch jemand von deinen KlientInnen.
Ja, Malte, ich habe noch eine ganz niedliche Geschichte zum Abschluss. Also meine Amy und die Hündin meiner Mutter Ella, die ist leider schon verstorben, die waren keine wirklich guten Freunde und gingen sich eher aus dem Weg, wenn wir hier bei der Familie mal gemeinsam Zeit verbracht haben. Wenn wir aber mal gemeinsam beim Tierarzt waren, dann wurden Amy und Ella plötzlich beste Freundinnen. Also Ella passte aufgrund ihrer Körpergröße im Stehen wirklich haargenau unter Amys Bauch und die standen dann im Wartezimmer immer wie die Bremer Stadtmusikanten untereinander gestapelt und suchten total die Nähe des anderen. Und das war immer voll niedlich, weil sie das zu Hause nie machten, nur beim Tierarzt.
Danke Melanie, danke Dr. Debbie, danke euch fürs Zuhören. Wenn euch Iswas Dog gefällt, dann sagt's doch gerne weiter. Allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren, abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht habt, liked, bewertet, was das Zeug hält. Tja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eine harmonische Zeit mit eurem Hund.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.